Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zu heute Morgen, es ist 7 Uhr. Die Bankenaufsicht für die Euroländer kommt, aber erst später als ursprünglich gewollt. Weitere Themen: Außenminister Burkhalter stoppt Ferienreisen in Begleitung von Schweizer Diplomaten und Google sorgt an der Börse für Hektik, nicht nur wegen eines massiven Gewinneinbruchs. Und das Wetter: stellenweise Zehrnebel, sonst sonnig mit Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad. Am Mikrofon ist Philipp Schapfi. Beim EU-Gipfel in Brüssel haben sich Deutschland und Frankreich nach 10-stündigen Verhandlungen zu einem Kompromiss durchgerungen. Die gemeinsame Aufsicht für die Banken in der Eurozone kommt, aber sie kommt mit Verzögerung. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Wer große Schritte erwartet hatte, wurde diese Nacht enttäuscht. Die schon im Juni beschlossene gemeinsame Aufsicht über die Banken in der Eurozone kommt, aber nicht schon per Ende Jahr, wie manche gehofft haben. Bis dahin will man die rechtlichen Vorarbeiten erledigen. Im nächsten Jahr irgendwann soll die Aufsicht dann die Arbeit aufnehmen. Dieser Fahrplan bedeutet weder, dass Frankreich vergeblich aufs Gaspedal drückte, noch, dass Deutschland erfolgreich bremste. Die neue Aufsichtsbehörde wird bei der Europäischen Zentralbank EZB angesiedelt. Und es war offenbar deren Chef Draghi, der den Fahrplan vorgab.
Mario Draghi hat uns gesagt, dass es schon eine gewisse Zeit dauert, um diese Bankenaufsicht dann zu installieren. Das ist keine Sache von ein oder zwei Monaten, sondern das dauert länger.
So die deutsche Kanzlerin Merkel. Wenn die Aufsicht funktioniert, könnte der Euro-Rettungsschirm neu auch Banken mit Darlehen unter die Arme greifen. Vor allem Spanien und Irland drängen auf diese neue Form der Hilfe. Doch ob, wann und zu welchen Bedingungen sie kommt, blieb auch gestern offen.
Sur les critères de la récapitalisation, ce sont les ministres des Finances qui doivent en décider.
Das müssten die Finanzminister noch festlegen, so Gipfelchef Van Rompuy. Noch also lässt man Irland und Spanien mit dem Problem ihrer angeschlagenen Banken allein. Oder anders gesagt, das verhängnisvolle Hin und Her von schwachen Banken, die schwache Länder schwächen und umgekehrt, dieses Hin und Her ist noch nicht unterbrochen. Vage blieb gestern auch der große Umbau der Eurozone hin zu einer stabilen Währungsunion. Über Van Rompuys Vorschlag eines neuen Solidaritätsfonds von allen Euroländern für Euroländer in schwierigen wirtschaftlichen Reformprozessen wurde nur kurz gesprochen. Der Vorschlag soll weiter erforscht werden, wie auch die Idee, dass Brüssel die einzelnen Länder wirtschafts- und fiskalpolitisch noch stärker kontrollieren soll. Auf solche großen Schritte und einen Zeitplan dafür wollen sich die Staats- und Regierungschefs auf dem Dezembergipfel einigen.
In der Schweiz hat sich die Staatspolitische Kommission des Nationalrats mit den Problemen bei der Beglaubigung von Unterschriften für Initiativen befasst. Mehr dazu in den Nachrichten mit Andrea Just.
Die Nationalratskommission beantragt für das Sammeln von Unterschriften und für die Beglaubigung in Zukunft separate Fristen einzuführen. Sie reagiert darauf, dass die Referenden gegen die Steuerabkommen der Schweiz nicht zustande gekommen sind. Die Initianten machen dafür Gemeinden verantwortlich, welche die gesammelten Unterschriften zwar beglaubigt, aber zu spät an die Bundeskanzlei geschickt hätten. In Genf sind zwei Männer, welche wegen des Verdachts auf Geldwäsche verhaftet worden waren, gegen eine Kaution freigelassen worden. Im Zusammenhang mit dem Fall hat die Schweiz im August bei mehreren Schweizer Banken einige hundert Millionen Franken aus Usbekistan blockiert. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft richten sich die Untersuchungen gegen vier Personen. Laut Medienberichten stehen Angehörige des usbekischen Präsidenten Karimov im Zentrum der Affäre. Seine Tochter ist Botschafterin Usbekistans bei der UNO in Genf. In Pakistan soll bei einem Drohnenangriff der USA ein radikaler Muslim getötet worden sein, der jahrelang von Düdingen im Kanton Freiburg aus islamistische Internetforen betrieb. Seinen Tod meldet das US-Unternehmen Zeit, das islamistische Internetseiten überwacht. Der Tunesier und seine Frau marokkanischer Abstammung lebten als Flüchtlinge in der Schweiz. Sie wurden in insgesamt drei Ländern wegen ihrer Aufrufe zu Gewalt zu Haftstrafen verurteilt. Der Mann, ein Mitglied der Kampforganisation Heiliger Krieg, konnte vor 5 Jahren nach Pakistan flüchten. Seine Frau sitzt in Belgien eine 8-jährige Gefängnisstrafe ab. Die UNO-Vollversammlung hat 5 neue Mitglieder in den Sicherheitsrat gewählt: Argentinien, Australien, Südkorea, Ruanda und Luxemburg. Sie sitzen während der nächsten 2 Jahre im einflussreichsten UNO-Gremium. Dass Ruanda in den UNO-Sicherheitsrat aufgenommen wurde, wird von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert. Das afrikanische Land habe Rebellen in Kongo-Kinshasa unterstützt und die Friedensarbeit der UNO torpediert. In New York hat ein Berufungsgericht entschieden, dass homosexuelle Paare steuerlich gleich behandelt werden müssen wie heterosexuelle. Eine lesbische Frau hatte Einspruch gegen ihre Steuerrechnung erhoben. Auch Partnern in Homo-Ehen stünden Steuerrabatte zu.
Es klingt nach einer illustren Reise. Ferien in Begleitung von diplomatischen Persönlichkeiten, die interessante Kontakte zum Beispiel zu Botschaften herstellen. Solche Reisen bietet das Reisebüro Globetrotter Tours an. Doch dem eidgenössischen Außendepartement ist diese Vermischung von Diplomatie und Ferien nicht mehr geheuer, weshalb Außenminister Burkhalter die Spielregeln verschärft hat. Roland Wermelinger.
Sie war ausgeschrieben als eine Reise zu den Schaltzentralen der Weltpolitik, nach New York und Washington, Besuche bei der UNO und der Weltbank. 9 Tage für knapp 9'000 Franken und exquisite Reiseleitung, Altbundesrat Moritz Leuenberger und Spitzendiplomat Benedikt Wechsler. Wechsler stellte im Auftrag des Reisebüros Globetrotter die Ferienreisen zusammen, fungierte als Türöffner bei den Botschaften, vermittelte Diplomaten im Ruhestand als Reisebegleiter. Es geht auch nach Kuba, Katar, Burma und Brasilien. Der Haken: Während das von Wechsler angeheuerte Diplomatenpersonal im Ruhestand tun und reisen darf, wie es will, arbeitet er selbst noch als Teilzeitberater für das Staatssekretariat des EDA. Zwar ließ er sich seinen Ausflug ins Tourismusgeschäft von seiner früheren Chefin, Bundesrätin Galmire, bewilligen, doch ihrem Nachfolger Didier Burkhalter war weniger wohl bei der Sache. Aufgeschreckt durch Medienberichte und nachdem einzelne Parlamentarier das Reiseangebot schon als fragwürdige Vermischung von Luxusferienreisen mit hoher Staatsdiplomatie kritisierten, erließ Burkhalter nun eine klare Weisung. Allen aktiven Angestellten des Außendepartements ist es per sofort verboten, an solchen Reisen teilzunehmen. Die Botschaften sind angewiesen, Besucher zwar wie bis anhin zu empfangen, keinesfalls dürfe man sich aber von Touroperatoren einspannen lassen oder in Prospekten erscheinen. Globetrotter-Tourchef Rudi Bless zeigte sich überrascht und bezeichnete diese Direktive als kleinlich und übertrieben. Doch es bleibt ihm nichts anderes übrig, als Diplomat Wechsler auszuwechseln durch einen Ex-Diplomaten. Die Reise nach Amerika wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Alle anderen Background-Diplomatikreisen sollen wie geplant durchgeführt werden.
Für die erfolgsverwöhnten Investoren bei Microsoft und Google sind rückläufige Milliardengewinne schon einmal Grund zur Enttäuschung. Die neuesten Quartalszahlen der beiden Firmen sorgten für Kursrückgänge an der Wall Street. Klaus Bonanomi.
Der Aktienkurs des Internetkonzerns Google sank um 8%, nachdem das Unternehmen einen Quartalsgewinn von $2,2 Milliarden vermeldet hatte. Dies entspricht einem Rückgang um 1/5. Und beim Softwarehersteller Microsoft ging der Gewinn im selben Ausmaß auf $4,5 Milliarden zurück, was den Aktienkurs im nachbörslichen Geschäft um 2% drückte. Zu reden gab insbesondere, dass Google seine Quartalszahlen irrtümlich zu früh publizierte, nämlich währenddem der Börsenhandel noch lief. Als die Zahlen durchsickerten, brach der Aktienkurs von Google um über 10% ein und die Aktie wurde vorübergehend vom Handel ausgesetzt. Als Gründe für den tieferen Gewinn nennt Google unter anderem Verluste bei der neu erworbenen Mobile-Gesellschaft Motorola. Und im Kerngeschäft mit der Werbung auf Webseiten und mobilen Anwendungen verdiente Google ebenfalls weniger. Bei Microsoft gingen die Softwareverkäufe wie erwartet zurück, dies weil viele Kunden auf das neue Betriebssystem warten, welches nächste Woche vorgestellt werden soll. Dieses soll dem Konzern auch zu einer besseren Position im Geschäft mit den mobilen Anwendungen, mit Smartphones und Tabletcomputern verhelfen. Hier liegt derzeit Google mit seinem Betriebssystem klar vorne. Und auch Google hat nun für Ende Monat die Präsentation einer Neuheit angekündigt. Die beiden Giganten schenken einander nichts.
Zum ersten Mal seit über 10 Jahren saßen Vertreter der kolumbianischen Regierung und der Guerilla-Organisation FARC am Verhandlungstisch. Sie vereinbarten, am 15. November in Kuba weiter zu verhandeln. Ziel ist das Ende eines Bürgerkrieges, der schon rund 50 Jahre andauert. Die Hoffnungen in der kolumbianischen Bevölkerung sind groß. Ich habe unseren Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann gefragt, ob der Start zu den Verhandlungen gelungen sei.
Ich glaube schon, die Parteien haben sich nach etwas Verspätung doch jetzt in Oslo getroffen, haben eine Medienkonferenz durchgeführt und damit den Startschuss gegeben zu diesen Friedensverhandlungen. Die FARC, die Guerilla, hat allerdings für einen kleinen Dämpfer gesorgt.
Was meinen Sie damit genau?
Die FARC ist letztlich so aufgetreten wie vor 14 Jahren, als es die letzten Friedensverhandlungen gegeben hat. Und hat große Reformen sozialer und wirtschaftlicher Natur ins Spiel gebracht. Darum geht es eigentlich jetzt nicht in dieser ersten Verhandlungsrunde. Und die FARC hat damit auch so ein bisschen gezeigt, wie weit ihre eigenen Vorstellungen von der Regierung abweichen, wie ein Frieden zu gestalten wäre und wie er aussehen könnte.
Wie weit kann die Regierung denn in diesen kommenden Verhandlungen überhaupt Zugeständnisse machen?
Sie wird Zugeständnisse machen müssen, das ist völlig klar. Sie wird versuchen, diese Zugeständnisse so klein wie möglich zu halten. Und da hat die Regierung von Präsident Juan Manuel Santos auch ein bisschen Vorarbeit geleistet. Sie hat ein Gesetz verabschiedet zur Entschädigung der Bürgerkriegsopfer und zur Rückgabe von geraubtem Land an Kleinbauern. Und die Regierung setzt jetzt alles daran, das als einziges Zugeständnis gelten zu lassen und möglichst keine anderen Reformen in Angriff nehmen zu müssen im Zusammenhang mit dem Friedensschluss, nämlich eben soziale und Wirtschaftsreformen.
Nun, während verhandelt wird, wird gleichzeitig weiter gekämpft. Es gibt keine Waffenruhe, wie das die FARC ursprünglich verlangt hat. Inwieweit ist das ein Hindernis?
Es ist ein Risiko für diesen Friedensprozess, weil natürlich bei beiden Parteien immer die Versuchung bestehen dürfte, auf dem Schlachtfeld Fakten zu schaffen und damit den Verhandlungspartner am Verhandlungstisch dann in die Knie zu zwingen. Und ich glaube, daran, wie die beiden Parteien umgehen mit diesem Risiko, ob sie sich verführen lassen oder eben nicht, das wird dann auch zuletzt Auskunft geben darüber, wie ernst es wirklich ist, jeder Partei mit den Friedensabsichten.
Einschätzungen von Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Weiter geht's jetzt mit dem Wetter und der Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.549 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.993 Punkten, plus 0,1%. Der Dollar wird zu 92,49 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,88 beziehungsweise zu einem Dollar 30,72. Das Wetter heute Freitag, am Vormittag im Mittelland stellenweise zäher Nebel, sonst ziemlich sonnig. Temperatur um 19 Grad mit starkem Föhn bis 25 Grad.
Die Informationen von heute Morgen auch zu finden im Internet unter drs.ch. Redaktion Simone Weber, mein Name Philipp Schapri.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.